Darüber spricht man doch nicht. Doch, wir schon.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge, zum Teil 2 unserer Folge zum Thema
Pflegebedürftigkeit.
Ich hatte einen vollen Hänger. Es tut mir unfassbar leid. Aber wir haben gesagt, wir schneiden nicht, von daher müssen es jetzt alle ertragen, die uns gerade zugehört haben. Ich habe gerade tatsächlich überlegt, ob ich auf den Stopp-Knopf drücke und ob wir neu starten. Und da habe ich gesagt, nein, jetzt ist es auch egal. Genau, vielen, vielen Dank, liebe Gabi. Wie spricht man mit den Eltern über Pflegebedürftigkeit? Das ist unser Thema hier im zweiten Teil. Und für alle, die den ersten Teil gehört haben, wissen natürlich, worüber wir gesprochen haben. Da wollen wir anknüpfen. Aber erstmal möchte ich die liebe Gabi begrüßen, die sich quasi aus dem Off schon gemeldet hat und die Anmoderation gerettet hat am Ende. Hallo, liebe Gabi.
Unterstützt hat. Hallo, lieber Stefan. Ja, ab und zu muss auch der kleine Pinky-Gnom im Hintergrund unterstützend zur Seite stehen. Halli, hallo, Hallöchen. Ja, ein schönes Thema haben wir. Und wir beginnen mit Spaß. Was kann es denn Besseres geben?
Genau. Das ist mir jetzt sehr, sehr unangenehm, aber auch das wird vorbeigehen.
Weißt du, lieber Stefan, so Outtakes, so Wortfindungsstörungen sind gelegentlich auch Anzeichen für Hilfe und Pflegebedürftigkeit.
Aha, also das heißt, ich sollte mir mal Gedanken machen, ob ich, pass auf, jetzt kommt der Übergang, ob ich mich vielleicht mal an einen Pflegestützpunkt wende, um mal zu gucken, was könnte ich denn eigentlich tun, welche Möglichkeiten habe ich, könnte ich externe Hilfe bekommen? Welche Versorgungsmöglichkeiten habe ich und so weiter? All das kann ein Pflegestützpunkt leisten. Und ich würde tatsächlich, wenn du magst, liebe Gabi, das Wort an dich einmal übergeben, dass du einmal beschreibst, was so ein Pflegestützpunkt überhaupt ist und wo es die überall gibt. Sind wir gut ausgestattet in Deutschland?
So viele Fragen auf einmal, alles der Reihe nach. Also, was ist überhaupt ein Pflegestützpunkt? Ein Pflegestützpunkt gilt als ein ortsnaher oder eine ortsnahe Anlaufstelle für Pflegebedürftige und deren Angehörige. Es ist ortsnah, also sie sollten, jetzt hätte ich mal gesagt, fußläufig, also gut erreichbar sein. Im Regelfall sind sie in allen Bundesländern vertreten, in manchen Bundesländern intensiv und in manchen etwas weniger intensiv vorhanden. Und in diesen Pflegestützpunkten sitzen Experten. Diese Experten sind sogenannte Pflegeberater, die eine spezielle Ausbildung haben, die entsprechende, ich sage es jetzt mal salopp, Pläne oder Beratungsinhalte haben. Wie geht es jetzt weiter? Mein Tipp an alle, die sich an einen Pflegestützpunkt wenden, nicht ins Auto steigen, hingehen und sagen, hallo, hier bin ich. Es wäre sehr hilfreich, vorher anzurufen und einen Termin zu vereinbaren. Denn auch Pflegestützpunkte sind gelegentlich sehr gut besucht, denn sie sind nicht wie Sondermeer da. Hast du die Frage gesagt, sind ausreichend da? Ich sage es jetzt mal so, es könnten mehr sein. Also wir haben in Bayern zum Beispiel nicht so viele, ihr in Bremen habt mehr. Pflegestützpunkte. Ich will jetzt nicht schon wie gleich zu Beginn des Podcasts oder der Folge den Klugscheißer-Modus rausholen, aber wir haben ja eigentlich, oder eigentlich gibt es die Verpflichtung dazu, auch auf kommunaler Ebene Beratungsstellen zu haben, dass die pflegenden Angehörigen und die Pflegebedürftigen unterstützt werden, wenn es keine Pflegestützpunkte gibt.
Okay. Klugschiss des Tages ist damit beendet.
Entschuldigung.
Okay, total spannend, total interessant. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich viele Menschen wissen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass diese Pflegestützpunkte selbstverständlich kostenfrei sind für die Menschen, die sich beraten lassen möchten. Ja. Und das wäre so die erste Anlaufstelle, die ich als entweder Pflegebedürftiger oder vielleicht von pflegebedürftig betroffene Person in Anspruch nehmen kann, aber natürlich auch als Angehöriger, um mich beraten zu lassen. Ich fände es ja total charmant, wenn man dahin kommt, dass wirklich Angehörige und Pflegebedürftige gleichermaßen gemeinsam einen Termin machen und schauen, was kann jetzt getan werden. Aber es ist ja toll grundsätzlich, dass es das gibt. Ist dir bekannt, warum in Bremen beispielsweise mehr Pflegestützpunkte vorhanden sind als in Bayern? Oder also kannst du dazu was sagen?
Nein,
Weißt du auch
keine
nicht, ne?
Ahnung.
Ja, das ist mir tatsächlich auch nicht bekannt. Was wir auf jeden Fall machen werden, ist einen Link in die Shownotes zu setzen, wo man mal schauen kann, wo gibt es denn den nächsten Pflegestützpunkt in meiner Nähe. Du hast ja gerade so schön auch gesagt, ortsnah wäre natürlich toll, wenn es auch schnell fußläufig erreichbar wäre, was natürlich vermutlich eher weniger der Fall sein wird. Aber ohne jetzt immer zu meckern und hohe Ansprüche zu haben, wir können ja froh sein, dass wir in einem Land leben, wo es diese Möglichkeiten gibt, denn in ganz vielen Ländern gibt es das nicht, um das auch mal positiv einzuwerfen.
Und es gibt Pflegeberatungsfirmen und zu den Pflegestützpunkten und auch die Pflegestützpunkte selber bieten das Ganze mittlerweile auch schon auf digitaler Ebene immer mehr an. Was
Setzt
natürlich
natürlich.
voraussetzt, ja, da wollten wir beide jetzt das Gleiche sagen, dass der Ratsuchende oder die ratsuchende Person oder die Personen auch eine entsprechende Digitalkompetenz mitbringen und wissen, wie man sich in dieses Portal einloggt und wie man damit umgeht.
Genau. Und man kennt es ja von digitalen Sprechstunden bei Hausärzten, wenn es natürlich Menschen möglich ist, älteren Menschen möglich ist, sich entsprechend dort einzuloggen und daran teilzunehmen, dann ist es toll. Manchmal gibt es auch den Service, dass beispielsweise eine medizinische Fachangestellte oder wer auch immer bei den älteren Menschen vorbeikommt und den Arzt quasi auf dem Tablet im Gepäck hat und man so eine digitale Sprechstunde absolvieren kann, wenn es für Menschen nicht mehr möglich ist, direkt in die Arztpraxis zu kommen. Aber genau, das ist eben dieses digitale Angebot. Was jetzt natürlich noch interessant wäre zu wissen, wie sieht es denn damit aus, machen die Pflegestützpunkte oder die Pflegeberatenden, die dort tätig sind, auch Hausbesuche? Das wäre natürlich noch mal ganz interessant. Vielleicht weißt du es, wenn nicht, informieren wir uns.
Ich weiß, dass die Hausbesuche im Regelfall von den Pflegeberatungsfirmen durchgeführt werden, von Pflegestützpunkten, weiß ich es aktuell nicht, aber wir können hier noch etwas näher nachforschen und das in die Shownotes mit reinschreiben. Ich weiß, dass die Pflegestützpunkte als Anlaufstelle gelten für allgemeine Fragen, wie zum Beispiel Auskunft zur Pflegeberatung für Hilfs- und Unterstützungsangebote, die wir in der vorhergehenden Folge schon mal ganz kurz angerissen haben. Unterstützung von Organisation von Pflege, wo kann ich mir hier Hilfe holen? Pflegedienste, also die verweisen nicht auf den einen, sondern im Regelfall, um der Neutralität gerecht zu werden, sind die in der näheren Umgebung aufgelistet mit der Bitte, so und hier fragen Sie mal durch. Die helfen bei Antragsausfüllungen. Na, wie stelle ich den Pflegegrad, Antrag und sonstige Geschichten? Auch unterstützen die Herrschaften bei der Suche nach externer Hilfe. Zum Beispiel, jetzt sage ich mal, wenn 24/7 oder 24-Stunden-Betreuung gesucht wird oder oder. Wenn sich jetzt die Versorgungssituation, also aus einem Hilfebedarf wird tatsächlich ein Pflegebedarf, wie wird es entsprechend versorgt? Also es wird auch unterstützt, eine häusliche Versorgung funktioniert nicht mehr. Zum Beispiel die Angehörigen oder der Pflegebedürftige ist ohne Pflegedienst. Und dann kann man zum Pflegestützpunkt gehen und sagen, und was tue ich jetzt? Dann geht es ähnlich wie beim ambulanten Dienst, eine Liste mit Einrichtungen. Hier bitte nachfragen. Kleiner Hinweis, Warteliste ist sehr lang überhaupt, so in den Einrichtungen. Und auch stellen die Pflegestützpunkte Kontakte zu Leistungserbringern im Pfleges- und Gesundheitssystem her, zum Beispiel Sanitätshäuser, Apotheken, alles, was man so braucht, vielleicht so Ernährungsberater, Wundberater und. Aber soweit mir persönlich bekannt ist, aber es dürfen sich gerne die Zuhörenden, die in Pflegestützpunkten arbeiten, uns hier Anregungen auch geben. Soweit mir bekannt ist der Stützpunkt der Ort, wo man hinkommt, weniger, dass die nach Hause kommen. So mein Infostand aktuell.
Und ich würde, vielen Dank für deine Ausführungen, und ich würde ganz gerne nochmal, damit das nicht so im Raum stehen bleibt, dich vielleicht ganz kurz bitten, wenn du von Beratungsfirmen sprichst, was meinst du da konkret? Weil ich kann mir vorstellen, dass vielleicht bei Laien, die uns zuhören, Beratungsfirmen erstmal auslöst, puh, das kostet doch bestimmt viel Geld. Was meinst du konkret mit Beratungsfirmen, die es gibt, die dann gegebenenfalls auch Hausbesuche machen?
Es gibt Pflegeberater oder Pflegeberatende oder Pflegeberatungsunternehmen, die, ich sage es jetzt mal salopp, feil bieten, die Beratung. Die haben auch Verträge mit den Krankenkassen oder Pflegekassen, die im Auftrag hier unterstützen. Und die müssen aber auch die Pflegeberaterausbildung haben. Nicht so wie wir zwei jetzt hier Organisationsberatung, sonstiges. Die müssen nach 7, Paragraph 7a SGB 11 die Pflegeberaterausbildung vorweisen können und im Idealfall mit der Krankenkasse einen Beratervertrag haben. Zum Beispiel, wenn ich nach 7a berate, ich habe keinen Vertrag mit der Krankenkasse. Das heißt, ich stelle das Ganze in Rechnung. Aber nicht über die Pflegekasse, sondern ich stelle dann das in Rechnung und wie der Angehörige damit umgeht, ja, bei der Privatleistung dann, weil ich
Das
keinen
heißt,
Vertrag mit der Krankenkasse habe.
okay, verstanden. Das heißt aber, theoretisch könnten sich Pflegende auch gut an ihre Krankenkasse wenden, und dann würde auch jemand, wenn es nicht anders geht, wenn sie zum Beispiel nicht zu einem Pflegestützpunkt hingehen können oder so, würde vermutlich jemand von den Pflegeberatern von der Krankenkasse
Genau.
rauskommen und vor Ort beraten, und das wäre dann auch kostenfrei, weil es über die Krankenkasse abgedeckt ist.
Genau.
Ja. Toll. Da soll noch mal jemand sagen, wir haben ja nichts.
Es gibt in Deutschland sehr viel, was wir haben, nur die wenigsten wissen es.
Ja, richtig. Und das ist tatsächlich auch ganz häufig, worauf ich so treffe, gerade auch wenn es zum Beispiel um das Thema Organisationsberatung, Projekte geht, die vom Bund, wie können auch Pflegeunternehmen unterstützt werden und so weiter. Es gibt so viele Projekte, die Gelder auch dafür bereitstellen, für solche Beratungsleistungen. Und es gibt auch sehr, sehr viele Sozialleistungen, die wir in Anspruch nehmen können. Und also, wenn man mehr dazu wissen möchte, dann kann man sich gerne an uns wenden, gerade was Beratungsleistungen auch für Unternehmen aus dem Pflege- und Gesundheitsbereich angeht. Denn da ist ganz, ganz viel auch möglich, was gefördert wird und was nicht allein zu Kosten der einzelnen Unternehmen geht. Voraussetzung von dem Ganzen, worüber wir aber gerade gesprochen haben, liebe Gabi, also das heißt, die Pflegestützpunkte, das Wenden an die Pflegestützpunkte. Wir haben ja auch gesagt, natürlich im Idealfall wäre es super, wenn die ganze Familie zum Pflegestützpunkt geht und man sich gemeinsam dort beraten lässt, aber auch die Pflegeberater von den Krankenkassen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass dieses Thema überhaupt in der Familie erstmal angesprochen wird. Dass es ein Thema ist, was in den Mittelpunkt rückt und worüber man sprechen kann. Häufig ist es natürlich so, dass es ein Tabuthema ist. Das hatten wir ja in der ersten Folge, im ersten Teil schon als Einstieg gesagt, weil es natürlich mit Ängsten behaftet ist, wenn wir mit Gebrechlichkeit, Veränderung, jemand ist plötzlich auf Hilfe angewiesen, beschäftigen. Aber es ist immer wichtig für die Familien, sich dort auszutauschen. Du hast ja auch schon berichtet, dass es in deiner Familie auch gang und gäbe ist, sich darüber auszutauschen. Wenn du jetzt einfach mal drauf schaust, vielleicht auch aus der professionellen Perspektive jetzt deiner Pflegetätigkeit und der Arbeit, die du sowohl mit Pflegebedürftigen als auch mit Angehörigen hattest. Wie würdest du Angehörigen raten, wenn die dich fragen würden, ach, ich nehme Veränderung wahr, wie sollten sie dieses Thema angehen bei ihren Eltern beispielsweise oder Onkel, Tante, wie auch immer? Was wäre so dein erster Tipp? Wie kann man es möglichst besprechbar machen?
Ich
Ohne zu
überlege,
verschrecken.
ohne zu verschrecken.
Genau.
Jetzt greife ich mal wieder in die Privatschatulle. Meine Schwiegermama, Gott hab sie selig, ist schon x Jahre her, war die Thematik, dass sie nicht mehr recht stark außer Haus gehen wollte eines Tages. Und zu Beginn dachten wir, naja, es liegt vielleicht am eingeschränkten Bewegungsradius und so weiter. Und naja, irgendwann muss man auch, wenn man Schwiegermutter besucht, zur Toilette. Und ich habe, und das ist derjenige, der mich oder diejenigen, die mich kennen, wissen, ich habe einen sehr ausgeprägten Geruchssinn. Und ich habe eben im Bad diverse Gerüche wahrgenommen, die man in der Pflege relativ schnell zuordnen kann. Und ich habe dann halt ganz unverblümt mal in der Küche so von Frau zu Frau Gespräch geführt. So, ob alles in Ordnung ist und vielleicht Schwierigkeiten gibt und ob es vielleicht daran liegt, dass sie keine Reise mehr machen will, weil vielleicht die Blase etwas geschrumpft ist und der häufige Toilettendrang oder ob vielleicht neue Medikamente da. Ich habe sämtliche Wege so über das Gespräch. Und irgendwann kam es dann, naja, ich kann es halt nicht mehr so halten. Naja, warst du beim Doktor und hast ein Rezept? Nee. Und der ein oder Angehörige, der jetzt zuhört, kennt das wahrscheinlich. Dann ist halt zu Beginn der Unterhosenverbrauch etwas höher. Und dann findet man sehr viel Toilettenpapier und dann findet man Damenprodukte. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo man sich's eingesteht. Und dann ist auch noch die Thematik, wie versorge ich mich? Also ich bin sehr sanft bei den Besuchen vorgegangen, immer so ganz unter vier Augen, also von Frau zu Frau Gespräch. Und einmal hatten wir den Ausflug und ich hatte eine etwas größere Handtasche dabei und habe gesagt, mach dir keine Sorgen, ich habe vorgesorgt. Ich habe halt dann das Auto abgedeckt. Sag jetzt mal, dass nichts passiert sich. Du nimmst eine größere Tasche mit und dann fahren wir jetzt weg. Und so war dann das, also gut, okay, aber wie gesagt, bei mir in der Familie wussten die alle, was ich beruflich mache und dass ich das nicht einfach so, wie sage ich denn, überspringen, sondern dass ich da genauer hingucke. Aber es ist natürlich, wenn du jetzt keine Pflegeerfahrung hast, schwierig. Aber wenn man ein Frau zu Frau, ich bleibe jetzt mal bei Frau zu Frau, Thema führt oder ein Mann-zu-Mann-Thema, kommt man eher dran als, und vor allem, das war mir immer wichtig, auf Augenhöhe. Nicht so, ich bin jetzt hier verantwortlich für dich und du, sondern wirklich auf Augenhöhe und verständnisvoll und, sage ich es mal wieder so, ich bin in den Schuhen des anderen gegangen, ich verstehe, dass hier irgendetwas vor sich geht, nur wenn man nicht drüber spricht, kann man nicht helfen. So, das war so meine Grundhaltung. Und wohlgemerkt, ich hatte zu meinem Schwiegertier ja immer ein sehr gutes Verhältnis.
Glaubst du, dass es trotzdem noch einen Unterschied gemacht hat? Also du hast einmal das Geschlecht angesprochen, vielleicht, dass es in dem Fall von Frau zu Frau noch mal was anderes ist. Aber glaubst du, dass es auch noch mal einen Unterschied gemacht hat? Du bist halt, es ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber du bist am Ende nur die Schwiegertochter und nicht die direkte Tochter. Glaubst du, dass das auch nochmal einen Unterschied macht, dass du eher in dem Fall eine außenstehende Position hast?
Nö. Also, weiß es nicht, aber da bin ich wahrscheinlich verwöhnt. Ich war quasi das vierte Kind. Also, ich war nicht nur die Schwiegertochter, ich war die Zusatztochter. Es war nicht so, also, meine Mama, wenn sie denkt, jetzt kommt sie wieder mit sowas um die Ecke. Ich sage mal so, ich würde mit meiner Mama genauso reden und das weiß sie. Ne? Mutti, weißt du Bescheid? Also liegt, liegt wahrscheinlich auch in der Natur der Sache. Also, ich hole jetzt sehr weit aus und ich habe es vorher schon mal gesagt, es ist auch die Beziehung. Du hast es gerade genannt, es ist auch, was für eine Beziehung pflege ich zu meinem Elternteil? Habe ich eine verständnisvolle Beziehung oder habe ich mich abgewandt oder na, so diese ganzen Dinge. Und wenn wir jetzt mal ganz, ganz ehrlich sind, wenn ich eine Beziehung auf Distanz habe, es kann auf der einen Seite gut sein, aber in so sensiblen Themen, und das ist es, es ist ein sehr sensibles Thema, mit dem Elternteil über Hilfe- und Pflegebedürftigkeit zu sprechen, dann ist dieses Wort Wertschätzung und Augenhöhe ist wirklich wichtig und nicht dieser vorwurfsvolle Ton, den ich oftmals schon gehört habe in anderen Situationen. Es ist Quatsch mit Soße, denn ich als Kind muss mich damit befassen, Kind oder Schwiegerkind, und der Betroffene oder die Betroffene selbst wird ja konfrontiert von jemandem, der das sieht. Also, jetzt hätte ich beinahe gesagt, im Prinzip wird ja die Person, mit der man ja spricht, brüskiert. Es wird etwas, was die Person vielleicht verstecken und verheimlichen wollte, solange es geht, plötzlich in den Mittelpunkt gestellt und es ist der Elefant, der dann irgendwo dasteht. Das heißt, ich muss tatsächlich sanft und sensibel an das Thema rangehen. Und alle meine Vorbehalte und was auch immer so da ist, manchmal beiseite schieben und jetzt wertschätzend kommunizieren. Und manchmal, also wir sprechen ja immer noch von der Thematik Eltern-Kind-Situation. Manchmal schadet es vielleicht, wenn die Situation zwischen Kinder und Elternteile etwas angespannt ist, die Metaebene einzunehmen und komplett aus der neutralen Position es anzusprechen. Das ist aber auch wieder eine Kommunikationskunst.
Ja, und stimme ich dir zu, und ob die letztendlich, ich sag mal so, bei Laien immer so vorhanden ist und dann auch das Subjektive, das Emotionale da irgendwie rauszulassen, das weiß ich gar nicht. Also ich bin grundsätzlich, bin ich absolut bei dir. Ich finde, du hast viele tolle Aspekte genannt. Also für mich ist der erste Aspekt, das, was du benannt hast, ist absolute Empathie. Ich glaube, ohne die geht es gar nicht. Also wirklich, du hast gesagt, sich auch in die Perspektive des anderen hineinzuversetzen. Das ist ja das, worüber wir in der ersten Folge schon gesprochen haben, wo wir auch gesagt haben, bitte, liebe Angehörigen, habt auch Verständnis für die Person. Es ist eine große Herausforderung, mit dieser Situation erstmal selbst zurechtzukommen und mit diesen ganzen Zweifeln und mit den Ängsten, die da einfach aufkommen. Ich glaube aber auch, dass auch Familienangehörige sich bei der Ansprache verletzlich zeigen dürfen. Also ich glaube, sie können genauso zu ihren Eltern sagen, ich verstehe total, es ist für dich keine leichte Situation, und ich empfinde es auch irgendwie als gerade sehr komisch, dass wir darüber sprechen und so. Also auch diese Schwere da auch rauszunehmen und emotional zu sein und einfach zu sagen, auch die Ängste, die man vielleicht hat, wenn man das jetzt anspricht, dass man vielleicht auch sagt, Mensch, ich weiß auch gar nicht so recht, wie ich mit dir jetzt irgendwie so darüber sprechen soll, weil ich einfach auch Angst habe, viel falsch zu machen in dem, wie man es anspricht. Aber nicht anzusprechen ist auch keine Option. So, das kommt auch nicht in Frage. Also auch diese Offenheit zu bringen und zu sagen, wie fühle ich mich denn auch als Angehöriger gerade in der Situation, mit der Situation, die Dinge anzusprechen und wie blicke ich gerade auf den Menschen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann im nächsten Step sich aber auch als Angehörige klar zu sein, was kann ich überhaupt leisten und was möchte ich leisten und da auch sehr ehrlich zu sich zu sein. Bin ich vom Typ her Mensch, weil viele sagen jetzt, ja, das ist für mich selbstverständlich, dass ich meine Eltern pflege, wenn es nicht mehr so geht. Ja, klar, ich sehe, dass es selbstverständlich ist vom Kopf, aber wenn du die Situation hast, ist es noch was ganz anderes. Und dann sich wirklich zu fragen, schaffe ich das wirklich, ehrlich zu sich selbst zu sein? Oder muss man auch da ehrlich miteinander sprechen, dass es gewisse Punkte gibt, wo man einfach selber seine persönliche Grenze hat? Und ich habe auch viele Angehörige kennengelernt, die gesagt haben, ich kann es nicht und ich komme damit einfach nicht zurecht, meine Eltern oder mein Elternteil zu duschen, zu waschen. Das ist einfach, das ist eine Situation, ich möchte meine Mutter oder meinen Vater nicht so sehen. So, empfinde ich als unangenehm. Und das dann auch zu akzeptieren und zu respektieren, ist genauso wichtig. Aber dafür ist der erste Schritt, sich das erstmal einzugestehen. Ne?
Da sind wir wieder drum, der sensible, der empathische Raum. Und wenn dieses Gespräch stattfindet, und ich sage mal, alles, was du so gerade beschrieben hast, fällt unter dem Bereich, es ist ein absolut wertschätzender und vorwurfsfreier Raum. Weil sehr häufig ist dann so mit Schuldzuweisung und so weiter. Nein, es ist ein vorwurfsfreier Raum, der auf wertschätzender, empathischer Basis ist. Und hier, es gibt nicht viele Momente. Aber in diesem Moment, wenn dieses Thema angesprochen oder aufgegriffen wird, wenn beide Parteien, nenne ich es jetzt mal so, sich öffnen, keine Vorwürfe gegeneinander. Sonst eskaliert das Ganze und es geht vielleicht in eine Richtung, die wir uns nicht wünschen. Aber
Genau.
ich stimme dir absolut zu, wenn ich als Angehöriger das Thema anspreche und bei dem Gespräch merke, hui, hier wird meine Grenze relativ schnell erreicht. Es sollte auch angesprochen werden, weil je früher ich darauf vorbereitet bin, umso besser kann ich agieren, auch als Angehöriger. Und ich kann mir auch dementsprechende Fragen für das Eingangsthema, was wir heute hatten, für den Pflegestützpunkt bzw. für die Pflegeberatung vorbereiten, die einem dann entsprechende Mittel an die Hand geben. Also es liegt an der Gesprächssituation, wie zwischen Eltern und Kind die Grundlage gelegt wird. So entwickelt sich dann auch die pflegerische Versorgung im Nachhinein.
Definitiv. Und du weißt ja auch, dass ich jemand bin, der sehr präventiv arbeitet und der sich sehr für Prävention einsetzt. Und deswegen an dieser Stelle nochmal ausdrücklich, macht das Thema so früh wie möglich besprechbar. Also man muss ja gar nicht erst warten, bis es soweit ist und bis gewisse Dinge auffallen, sondern dass es irgendwann so kommt, dass ein Elternteil oder ein Verwandter, wir sind ja hier, wie spricht man mit Eltern über Pflegebedürftigkeit, deswegen sind wir immer wieder bei Eltern. Also wenn ein Elternteil, sie werden ja älter und irgendwann wird der Tag X kommen, wo ein Thema besprochen werden müsste. Und ich glaube und bin davon fest überzeugt, dass es leichter fällt, wenn man es zu einer gewissen Routine vielleicht auch schon gemacht hat, sich, bevor es soweit kommt, immer wieder mal darüber unterhalten hat. Du sag mal, Papa, sag mal, Mama, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn du merken würdest, es geht irgendwie nicht mehr so? Was wünschst du dir denn eigentlich auch von mir? Wo siehst du meine Unterstützungsleistung? Was würdest du gerne von mir erhalten? Oder aber auch, wie würdest du dir wünschen, dass ich das anspreche? Wollen wir da irgendwie uns drauf einigen, vielleicht schon? Also wollen wir, wenn ich irgendwas mitbekomme, wollen wir uns schon drauf einigen, so wie man auch im Unternehmen Kommunikationsregeln vereinbaren kann, wollen wir uns darauf einigen, dass wir da offen dann auch drüber sprechen können, dass ich das offen anspreche, aber dass du es eben auch offen ansprichst, wenn dir was. Und das kann man alles im Vor von vornherein schon machen, weil dann ist das Thema wenigstens nicht komplett neu, wenn es dann soweit ist, sondern es wurde schon mal besprochen, es war schon ein paar Mal da und man hat sich in einem anderen, lockeren Rahmen darüber unterhalten, weil es eben noch kein aktuelles Thema ist, aber es ist schon mal da. Und es schafft, glaube ich, diese Grenze oder dieses Tabu von diesem dann doch schweren und unangenehmen
Thema.
Thema wegzunehmen.
In der Zeit, ich habe jetzt mal so zugehört und bin in meine Familie und so weiter und Umgebung abgedriftet und dachte mir gerade so, ich würde mir so vielen wünschen, dass es so ist wie bei uns. Dass dieses Thema mit einer Leichtigkeit, manchmal mit einem Hauch Sarkasmus besprochen wird. Wir sind ja sehr alle aus dem Pflege- und Gesundheitsbereich und wenn dann irgendetwas thematisiert wird, ach wirklich? Und das aus deinem Munde so ungefähr, Da wird es gleich relativ schnell auf dem Silbertablett thematisiert und ausdiskutiert und schwupp weiß man wieder etwas mehr, weil jeder von uns, ja, es gehört dazu und ich würde es mir wünschen, dass es nicht so schwer ist. Wenn es mal eröffnet ist, ist es nicht mehr schlimm.
Nein, weil es ja auch völlig natürlich ist. Das ist völlig normal. Also das ist einfach so. Und ich glaube, dessen sich bewusst zu sein, das ist der erste Schritt, präventiv zu handeln, anfangen, auch schon darüber zu sprechen, wenn der Fall noch nicht eingetreten ist. Was ist denn, wenn? Wie wünschst du es dir denn eigentlich, Mama, Papa? Möchtest du, dass ich mich kümmere? Und dann sich selbst zu fragen, kann ich das? Oder möchtest du, dass du sagst, nee, mir ist es unangenehm und ich möchte dann gleich, dass wir über einen Pflegedienst nachdenken oder wie auch immer. Das sind alles Fragen, die kann man klären miteinander. Und ich frage mich so grundsätzlich, das ist ja auch eine Grundsatzfrage, die man sich stellen kann. Wir machen uns so viele Gedanken darum, wo fliegen wir als nächstes in den Urlaub hin? Was machen wir am Wochenende und so weiter. Und wir rücken immer wieder von diesen Themen ab, die unvermeidbar sind, die definitiv auf uns zukommen und wo es doch leichter wäre, sich darüber Gedanken zu machen. Nur dann würden wir eben genau dem ins Auge blicken, dass wir eben nicht unendlich so sind, wie wir jetzt gerade sind, sondern dass es alles endlich ist. Nichts bleibt für immer.
Das nennt sich dann Verdrängung.
Total, absolute Verdrängung. Weil es eben auch unangenehm ist.
Ich muss zugeben, ich
Ja.
habe zum ersten Mal, schon lange, lange her, 2005, aber nicht mit meinen Eltern, sondern mit meinem Göttergarten, genau die Thematik, die du jetzt vorher gerade genannt hast, wie und so weiter und so fort, wenn etwas passiert, gemacht. Und das hatte aber damals berufliche Gründe. Na? Es verändert sich der Beruf oder der berufliche Einsatz, die berufliche Ausgestaltung und dann wird das plötzlich zum Thema und da kommst du nicht drum rum. Und dann, ich musste jetzt ganz intensiv an unsere Folge denken mit der Patientenverfügung, denn das steht ja da parallel auch im Raum.
Genau.
Nicht nur, wie ist es denn mit Pflegebedürftigkeit, wer versorgt dich, was machen wir und sonstiges, sondern da kommt ja so viel dann mit dazu. Und mir gerade so siebenteils eingefallen, so 2005, zu Beginn des Jahres, also 19,5 Jahre, war ich intensiv dahingehend aufgefordert, mich damit auseinanderzusetzen. Was wäre, wenn, oder die Beobachtung, oder ja, seit 2015, 16 ist es ein regelmäßiges Thema. Und wie ich vorher gesagt habe, wenn das immer wieder in der Mitte der Gespräche sitzt, dann ist die Schwere weg. Dann ist nicht mehr dieses
Absolut.
Thema der Verdrängung, sondern es gehört dazu. Man hat eine andere Sichtweise auf manche Entwicklungen. Ich will nicht sagen, dass jede Entwicklung normal ist, aber es fällt dann nicht mehr so schwer und man hat ein besseres Verständnis dafür. Und es ist nicht nur für Pflege-Insider, so wie es jetzt ich oder wir sind, sondern auch für diejenigen, die außerhalb der Pflegebubble sind, die nicht wissen, was da drin versteckt ist, sich mit dem Gegenüber zu beschäftigen. Und in der letzten Folge hatten wir das Thema der Generationen. Auch generationsübergreifend. Ich sage mal so, die neueren Generationen, die jüngeren werden anders an das Thema herangehen. Offener, lockerer.
Ja.
Aber wir haben halt die stille Generation, die derzeit im höheren Alter ist. Wir haben die Babyboomer und dann die Xer. Bleiben wir mal bei den Generationsnamen. Und hier sind noch sehr Verschwiegenheitsthemen. Das war noch nicht in der Mitte der Gesellschaft. Das war so, spricht man nicht drüber.
Definitiv. Und du kennst ja auch diese immer wieder die Sprüche so, du darfst nicht schwach sein, du darfst nicht weinen. Also gerade wenn man so an Männer denkt und so weiter. Wir haben ja auch schon mal über Depressionen bei Männern gesprochen. All diese Dinge sind da einfach noch verankert. Und das ist ja ein ganz, ganz großes Glück, dass es alles aufgebrochen wurde, dass heute nicht so, wie wir uns das wünschen würden, aber dass heute über viele Themen, sei es nun Alkoholabhängigkeit, Depression, sonstige Dinge, offen gesprochen wird. Es ist ja offener geworden, die Thematiken. Und deswegen glaube ich, und da stimme ich dir zu, dass die Generation, die jetzt nachkommt, ganz anders mit dieser Thematik umgehen wird, als es die heutige Generation macht.
Ich sage mal so, das Thema Pflegebedürftigkeit ist ja auch so präsent, gerade überall, weil überlegen wir mal, wie viele Menschen haben wir, die derzeit in die Pflegebedürftigkeit sind oder da gerade reinkommen. Und wir sprechen jetzt von Pflegebedürftigkeit von älteren Herrschaften. Gucken wir in die Gesellschaft rein, ist Pflegebedürftigkeit nicht nur ein Altersphänomen, sondern wir haben immer mehr junge Menschen, die Hilfe- und unterstützungsbedürftig sind, pflegebedürftig sind, also und auch Kinder, die aus welchen Gründen auch immer auf Krankheit, Unfall, was auch immer, in diese Thematik rutschen. Und leider Gottes ist es, wenn es über einen Unfall hergeht, nicht mehr die Möglichkeit zu sprechen, wie wünschst du dir das und so weiter. Nur wenn es vorher schon mal Thema war, egal wie, erleichtert das auch wieder diverse Situationen. Wenn wir
Genau.
wissen es beide nicht, gehen wir über die Straße, was kommt hinten bei raus?
Richtig. Richtig. Und deswegen können wir, glaube ich, das ist, würde ich gerne so mitnehmen und damit diese Folge beschließen. Denn ich glaube, was man am Ende, wenn man ein Fazit und einen Tipp vielleicht auch abgeben möchte, ein Fazit zieht aus beiden Folgen und einen Tipp abgeben möchte, was würde man jetzt anderen raten, wie sie das Thema besprechbar machen sollen? Ich glaube, dann gibt es zumindest aus meiner Perspektive nicht den einen Weg, sondern mit Fingerspitzengefühl und mit Empathie dran ranzugehen. Aber ich glaube, wo wir uns einig sind, ist, es gibt keinen Zeitpunkt, der zu früh ist, um dieses Thema zu sprechen, sondern je länger man damit wartet,
Umso
desto
schwieriger wird's.
schwieriger kann es werden. Genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir auch allen mitgeben wollen, oder?
In der Tat, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, am zum 60. Geburtstag fangen wir jetzt mal mit Pflegebedürftigkeit an, aber es gibt gewisse Themen oder Runden, wo man dann einfach mal dieses Thema aufgreifen kann. Weil man vielleicht von der Tante Paula spricht, die dritte, und dann könnte man hier den Faden nicht abschneiden, sondern weiterlaufen lassen und das Gespräch weiter fortführen.
Ja, und tatsächlich das vielleicht noch als Ergänzung, es gibt ja genug Aufhänger. Also ich merke es bei mir ja auch, je älter ich werde, meine Umgebung wird älter. Man sagt immer so, die Einschläge kommen näher, sagt man ja auch immer. Man kriegt immer mehr mit, oh, hier in der Nachbarschaft, dann sind Menschen, oh, letzten Sommer ist sie noch durch die Gegend gerannt, heute sitzt sie im Rollstuhl oder ist kaum noch zu sehen, weil sie nicht mehr so kann. Oder, oh, ich habe sie doch gestern noch gesehen oder ihn gestern noch gesehen und heute tot, weil, ne, das ist nun mal auch der Lauf der Zeit. Und ich finde, genau solche Aufhänger, wenn man darüber spricht, kann man genau dafür nehmen, um mit den Eltern auch mal darüber zu sprechen. Du Mama, Papa, sag mal, wie wäre es denn, wenn das bei dir auf einmal so weit ist? So, und ne, ich glaube, so kann man ganz gut reingehen und dann ist man im Thema. Und von daher hoffe ich einfach, dass diese beiden Folgen zum Thema, wie spricht man mit den Eltern über Pflegebedürftigkeit, dazu beigetragen haben, ein bisschen noch mal sensibler an dieses Thema zu gehen, vielleicht noch mal rausgehört zu haben, wie wichtig das Ganze sein kann, dass es unvermeidbar ist, sich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen, weil irgendwann früher oder später kommt und je länger man wartet, desto
So schwieriger
schwieriger
wird.
wird es. Wunderbar. Liebe Gabi, mir bleibt es dir sehr zu danken für deinen Input, den du geliefert hast, für die tolle Unterhaltung, für die beiden Folgen und auch mal ein Riesendankeschön für die ganzen letzten Folgen davor. Und ich freue mich sehr auf die nächsten, die folgen werden. Bis dahin.
Dem kann ich nur zustimmen. Ich bedanke mich. Tschüssili.
Tschüss.